Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Bibelwort, das zumindest im Anfang, vermute ich, vielen von euch gut bekannt ist. Jesaja 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel ist dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Scheba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen, zubereitet und gemacht habe. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das geht auch heute Morgen runter wie Öl. Und ich vermute mal, einige haben das vielleicht auf einer Spruchkarte daheim oder im Erzgebirge, da wo ich groß geworden bin, da wird alles in Holz geschnitten. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses Wort freilich in der ersten Adresse richtet sich gar nicht an uns, insofern wir nicht Israel sind. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, das spricht der Gott Israels zu seinem Volk. Ja, hier ist das auch nochmal extra unterstrichen und angemerkt, wie bei einem Brief steht hier vorne drauf die Adresse. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen, und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Wir sind nicht die erste Adresse von diesem Bibelwort. Die erste Adresse ist und bleibt Israel. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob die neutestamentliche Gemeinde im Blick auf das Alte Testament sehr schnell und fröhlich zugreift, wenn es so wunderbare Verheißungen gibt. Eben wie auch so ein Wort. Oder Psalm 23 und all die anderen erbaulichen Texte. Freilich, wir finden dann dort auch Gericht, Heimsuchungen. Ja, das ist bestimmt für die Juden. Versteht ihr? Wir nehmen gern Pralinen heraus für uns und sagen, das ist bestimmt für uns. Und was nicht so nach Praline schmeckt, dann mag Israel das behalten. Wir wollen heute Morgen erst einmal hinschauen und sagen, das alles ist in einem allerersten Zusammenhang zu Israel gesprochen, nicht zu uns. Gott spricht zu seinem Volk Israel. Er hat Israel erwählt. Da steht auch nochmal hier in diesem Bibelwort, weil ich dich lieb habe. Journalistenkolleginnen und Kollegen, manchmal in den Schulen, wird man auch sehr direkt gefragt. Herr Prill, was ist das nun eigentlich mit den Juden und mit diesem auserwählten Volk? Verstehen Sie das? Na, sage ich, auch nicht wirklich, es sei denn, ich schaue in die Bibel. Und in der Bibel entdecke ich, Gott hat Israel erwählt. Warum? Darum. Also eine Erklärung gibt es. Gott sagt, er liebt Israel. Weil ich euch lieb habe, und an anderen Stellen in der Bibel taucht das in gleicher Weise auf. Nun gehe ich mal von aus, wenn wir heute Morgen über Liebe reden, können allerhand mitreden. Wobei, es ist dann wieder gar nicht so einfach, darüber zu reden, eine Liebeserklärung abzugeben oder einen Liebesbrief zu schreiben. Wie findet man da die richtigen, passenden Worte, um sein Herz zu öffnen? Wir gehen dann manchmal ins Reich der Pflanzen, mein Röschen, oder ins Reich der Tiere, mein Mäuschen, mein Kätzchen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn die Liebe kleiner wird, werden die Viecher größer. Gänse, Ziegen, Kamele. Also Liebe in Worte zu fassen, ist schwierig. Gott liebt Israel. Also eine Geldheirat, das kann man erklären, da kommt Schotter zu Schotter. Oder vielleicht auf dem Lande kommt Acker zu Acker. Aber Liebe, wenn es denn nur Liebe ist, es ist Liebe. Gott liebt Israel. An einer Stelle in der Schrift heißt es dann extra nochmal dazu, nicht weil ihr größer wärt als alle Völker. Oder fleißiger, oder gläubiger, oder besser als alle anderen. Gott liebt Israel. Und gelegentlich passiert es, dass ich in den Spiegel schaue. Also nicht nur, ob die Haare sitzen, sondern auch so einen inneren Spiegel. Und muss entdecken, ja, so Liebe verdient hat der Egmont-Brill dann auch nicht. Da geht's mir wie Israel. Es gibt keine Vorzüge. Und weiß nicht, wie euch das geht. Dass man unbedingt liebenswert ist in den Augen Gottes. Er liebt ohne Voraussetzung. Ja, ihr kriegt heute Morgen so ein bisschen schon die Schokoladenseite vom Egmont-Brill. Meine Frau kennt mich noch ein bisschen besser. Und er kennt mich durch und durch. Und erklärt seine Liebe. Jedem von uns und seinem Volk Israel. Und in einem Lied war das eben auch besungen worden. Das Wertvolle an der Liebe ist die Treue. Gott lässt sich von Israel nicht scheiden. Gibt 100 Gründe jeden Tag. Gott hält seine Liebe durch in einer erstaunlichen Treue, durch Jahrhunderte und Jahrtausende bis in unsere Zeit hinein. Er hat seine Liebe mit einem langen Atem durchgehalten. Und wenn wir heute Morgen fragen, und wir sind gerade noch dabei, ja, wer oder was ist das denn mit Israel, diesem auserwählten Volk? Dann möchte ich gerne in eine andere Bibelstelle schauen. Ziemlich bekannte Geschichte. So, wer schon in Israel war, weiß, man muss dort trinken. Und wenn man über Israel spricht, ebenso. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte, wo der Mose draußen in der Wüste ist. An einem brennenden Dornbusch, diese Stimme hört und Gott begegnet und den Auftrag kriegt, geh zurück nach Ägypten und sag dem Pharao, let my people go. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. wir hängen gerade noch an der Frage, wer oder was ist Israel? Israel ist mein erstgeborener Sohn. Kriegen wir das heute Morgen in die Ohren und ins Hirn und ins Herz. Wer ist Israel? Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und was machen wir jetzt mit Jesus? Als ich neutestamentliches Griechisch studierte, hatten wir einen Professor, der sagte immer gern, das war so ein bisschen sein Markenzeichen über die 4 Jahre hin, ähnlich ist nicht gleich. Klingt jetzt irgendwas ähnlich in unseren Ohren, ist aber nicht gleich. Und damit wir nicht auf eine falsche Spur kommen, sollten wir gerade noch mal nachschauen und die Frage beantworten, wer ist denn Jesus? Im Johannesevangelium kriegen wir eine Antwort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Klingt etwas so ähnlich, ist aber nicht gleich. Also wenn wir von Jesus reden, dann reden wir von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Gerade im Johannesevangelium wird Jesus selber von sich sagen, ich und der Vater sind eins. Jesus ist die in die Welt gekommene und offenbarte Fülle des lebendigen Gottes. Deshalb gibt es diese schwierige auch Übersetzung des einzig geborenen Sohnes. Er ist Gott. Israel ist nicht Gott. Israel ist der erstgeborene Sohn unter den Völkern. Israel hat eine besondere Berufung, eine besondere Beauftragung, erstgeborener Sohn unter den Völkern. Der Erstgeborene, manche interessieren sich für die europäischen Königshäuser, wer da gerade geboren wird und wer da womöglich auf den Thron kommt. Also ich glaube in London, der mit den großen Ohren, der wird es gar nicht mehr, der geht gleich in Rente. Vielleicht dann die nächste Generation. In vielen Königshäusern gibt es auch eine Regelung, dass es ein Mädchen sein kann, aber erstgeboren. Der Erstgeborene, die Erstgeborene kommt auf den Thron. Ist entsprechend auch Erbe. Israel heißt es hier, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Gott liebt Israel und Israel kriegt eine besondere Stellung in der Welt unter den Völkern. Klingt im ersten Moment richtig gut. Erbe. Wenn es denn was zu erben gibt. Bei Gott schon. Israel ist der Erbe. Freilich, damit verbindet sich nun auch ein Auftrag. Wer die Firma erbt oder den Hof oder den Thron, der soll natürlich dieses Erbe auch behalten. Nein, noch mehr das Erbe vermehren, dass die Firma wächst, dass der Reichtum wächst, dass alles besser geht für die dann nächste Generation. Israel als erstgeborener Sohn kriegt einen Auftrag. Israel soll Licht sein für die Völker. Israel soll den Völkern die Gebote geben. Die Gebote auch selber vorleben und so die Menschheit und die anderen Völker erleuchten. Und Israel hat das getan, bis hin zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Verabschiedet am 10. Dezember 1948. Im Kern die Menschenwürde und die Gerechtigkeit und die Ordnung der 10 Gebote. Und auch wenn in unserer Verfassung von Menschenwürde die Rede ist, dann kommt das aus der Geschichte und aus der Botschaft der Bibel, dann kommt das von Israel. Israel berufen zum Licht der Völker. Freilich nun mag es Leute geben, die sagen, na Herr Brill, nun bist du die ganze Zeit schon im Alten Testament und ist schon fast Mittag. Das ist ja auch interessant. Unsere Sprache verrät uns. Altes Testament. Das klingt schon richtig alt. Und wir leben in einer Zeit der Moderne. Alte Schuhe, alte Reifen. Wir hatten in Kassel heute Morgen 0 Grad. Von Oktober bis Ostern, von O bis O, dann wieder die Winterreifen aufziehen, wenn die noch gut sind. Alte Schuhe, alte Reifen, alte Kleider, alte Leute, nur Probleme. Altes Testament, das klingt auch schon so wie von gestern. Ich verwende deshalb gern den Begriff eines ersten und eines zweiten Testaments. Wer im Neuen Testament liest, also im Zweiten Testament, wird dann automatisch fragen, gibt es da auch ein erstes? Und das erste ist die Voraussetzung für das zweite. Wer erst das Dach baut und dann das Haus unten drunter, der macht irgendwas falsch. Hier haben wir das Fundament, oder wer es modern Deutsch will, die Basics. Hier sind die Grundpfeiler, um zu verstehen, wer ist denn Jesus? Und was ist die Erlösung der Welt? Und was ist der Auftrag der Gemeinde? War da nicht auch was mit Licht der Welt? Also schauen wir gemeinsam auch ins Zweite Testament hinein und klären hier zunächst noch einmal im Blick auf Israel und halten das fest. Israel ist der erstgeborene Sohn unter den Völkern. Erbe und beauftragt, Licht zu sein. Im Neuen Testament, selbst manche Theologen haben damit Mühe oder auch keine Ahnung, sagen, ja, im Neuen Testament ist ja so von Israel und von all dem gar nicht die Rede. Es geht um Jesus. Da müsste man nur noch mal überlegen, woher kommt Jesus. Aber ich will mit euch in den Römerbrief hineinschauen, um über Israel zu reden. Der Römerbrief, das sagen die theologischen Fachleute, das ist eine Art Lehrschreiben. Ein Lehrbuch über den Glauben an Jesus Christus. An manchen Strecken auch schwer zu lesen, schwer zu übersetzen, schwer zu verstehen. Also Neues Testament mit den Evangelien, das kriegt man noch ganz gut rein. Aber Römerbrief, das ist wie Brühwürfel. Kennt ihr Brühwürfel? Das ist hochkonzentriert. Da muss man viel Wasser zugeben und rühren und machen, damit sich das alles gut auflöst. Auch im Römerbrief. Da muss man viel beten und nachdenken und nochmal lesen und dass sich das gut auflöst. Nur ganz kurz, der Römerbrief hat 3 Teile. Römer 1 bis 8, wie wird ein Mensch gerettet? Der Paulus denkt in neutestamentlicher Zeit darüber nach, wie kommen Menschen in den Himmel? Und findet eine Antwort. Martin Luther hat es dann nochmal ganz neu entdeckt, durch den Glauben. Luther hat dann sogar noch ein Allein hineingeschmuggelt in den deutschen Text. Allein durch den Glauben. Aber durch den Glauben reicht, durch nichts anderes. Nicht durch Werke, nicht durch hübsche Klamotten, nicht durch frommes Getue, sondern durch den Glauben. Allein durch den Glauben. Römer 1 bis 8. Römer 12 bis 16. Wie leben denn nun die gläubig gewordenen an den Heiland? in einer Gemeinde zusammen. Die Wiedergeborenen, die Neugeborenen, wie leben die denn jetzt zusammen? Sogar noch mit einem Sonderkapitel, Römer 13. Wie leben denn die Bürger einer neuen himmlischen Welt in der alten Welt? Thema Christ und Staat. Wir haben damals in der DDR viel darüber nachgedacht. Ein atheistischer, ein christenfeindlicher Staat und die Christen mittendrin. Also Römer 1 bis 8, Römer 12 bis 16, zwei große Stücke über den Glauben und mittendrin im Römerbrief, drei Kapitel lang, Römer 9, Römer 10, Römer 11 und da geht es nur um Israel. Also mitten im Neuen Testament, mitten in der zentralen Schrift Römerbrief, finden wir drei Kapitel. Keine Sorge, die kommen jetzt nicht alle. Da müssen wir ein Gemeindeseminar machen. Über Israel. Also es geht völlig daneben, wenn Leute sagen, ja, Israel, das ist altes Testament und das ist alt und altmodisch und vergessen und vorbei. Und wer sich dafür interessiert, mag das lesen, berührt uns heute nicht. Der Paulus stellt gerade das in den Mittelpunkt. Und noch mitten hinein in diese zentrale Schrift Römerbrief. Noch einmal, es ist dieses Thema Israel nicht mein Thema. Es ist überhaupt kein Sonderthema. Es ist sein Thema. Und wie jeden Morgen die Sonne aufgeht, so ist ganz selbstverständlich Israel für die Menschen ein Thema, die mit der Bibel in der Hand leben. Es geht nicht anders. Und nun schreibt der Paulus, ich lese die ersten Verse von diesem großen Abschnitt Römer 9 bis 11. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Das ist die Eröffnung von diesem großen Kapitel Israel im Römerbrief. Interessant, der Paulus spricht hier von Israeliten. Schon zur Zeit des Neuen Testaments gab es den Ausdruck die Juden. Und das war so ein bisschen negativ. Die Juden. Er schreibt das hier nicht. Er schreibt hier von Israeliten. Es ist der Ehrenname, den Gott selber diesem Volk gegeben hat. Das ist diese spannende Geschichte, der Jakob, der aus der Fremde wieder zurückkehrt ins Land und morgen noch im Halbdunkel am Fluss Jabbok mit einem Engel ringt, womöglich mit Gott selber. Und kurz bevor die Sonne aufleuchtet, kriegt dieser Jakob noch einen Schlag auf die Hüfte und einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Nicht mehr Jakob, einer, der krumme Wege geht. Oder ich werde heute Abend noch an der Grenze von Baden und Württemberg sein. Da unten verstehen die das, aber hier vielleicht auch. Jakob, einer, der krumme Wege geht, du bist nicht mehr das Bescheißerle, der den Vater betrogen hat und den Bruder betrogen hat und alle betrogen hat. Du bist es nicht mehr. Du bist nicht mehr Jakob. Du bist Israel. Gott kämpft und siegt. Das ist dein Name. Und so trägt dieser Jakob als Erzvater und so trägt dieses Volk diesen Namen und darum verwendet Paulus diesen Namen, die Israeliten sind. Und jetzt wird's spannend. Der Paulus zählt auf, was Israel gehört. Es gibt bis heute eine Theologie, die nennt sich Ersatztheologie mit dem Gedanken, das neutestamentliche Volk ersetzt das alttestamentliche. Die Juden haben es versemmelt und verspielt und vergeigt und die sind raus aus dem Heil. Und an der Stelle steht jetzt das neutestamentliche Volk, die Gemeinde. An denen hat Gott ja nur Freude. Das sind die reinsten Engel. Also Israel, dann haben den Heiland noch ans Kreuz geschlagen. Die sind weg, für immer. Aber dafür hat Gott uns. Und das ist was viel Besseres. Wenn ich das jetzt so salopp sage, in vielen früh- und hochmittelalterlichen Darstellungen ist das zu finden. Am Dom zu Naumburg und anderswo. Die Synagoge als Frau dargestellt mit verbundenen Augen, die nichts sieht. Mit gesenktem Haupt, weil sie hat verloren. Und daneben die Kirche mit dem Hirtenstab, aufrichtig, Blick nach oben, gesegnet vom Herrn. Diese Theologie gibt es bis heute. Darum ist es ganz wichtig, dass wir als neutestamentliches Volk hören, was ist das Geheimnis Israels. Also der Paulus schreibt eben nicht, das hat denen früher mal gehört. Aber nur ist es futsch. Das schreibt er nicht. Er schreibt auch nicht, wenn die alle mal richtig gläubig wären und so gottesfürchtig wie wir, dann würde das denen mal in Zukunft wieder gehören. Das schreibt er auch nicht. Er schreibt, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter und aus diesem Volk kommt Christus her, gelobt in Ewigkeit. Amen. Punkt. Das sagt der Paulus. Es gehört Israel und er fängt an mit der Kindschaft. Wer eine Bibel dabei hat, vielleicht nicht Luther, ich komme aus Lutherisch-Sachsen, da geht es nicht anders. Aber manche andere Bibelübersetzung trifft es noch besser, dann steht dort Sohnschaft. Im griechischen Originaltext steht dort Hyothesis. Hyos ist der Sohn. Und eine These, das wissen manche, ist eine Festsetzung. Gibt es in der Mathematik, in der Geschichtswissenschaft. Eine These ist eine Festsetzung. Also wenn wir es ganz präzise übersetzen aus dem Griechischen, Israel gehört die Einsetzungschaft zum Erstgeborenen. Also logisch. Der Erstgeborene bleibt der Erstgeborene. Mein Bruder, 4,5 Jahre jünger. Selbst wenn der 100 wird, das bleibt immer der Kleine. Den Erstgeborenen überholt keiner mehr. Selbst wenn der missraten wäre. Israel gehört die Einsetzungschaft zum Erstgeborenen. Israel bleibt der Erbe. Und Israel bleibt auch mit dem Auftrag, Licht zu sein für die Völker. Davon nimmt Gott nichts weg, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er lässt sich nicht scheiden von Israel. Jetzt haben wir es nochmal. Und nun kommen wir nochmal hinein in die ganze Geschichte, die wir nicht Israel sind. Dazu schreibt der Paulus in Römer 8, nicht allein aber sie, die gesamte Schöpfung, diese gesamte Todeswelt, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Also kriegen wir das mit heute Morgen. Denen gehört das und wir hätten es gern. Wer ist nicht gern Erbe? Wenn es was zu erben gibt. Wer ist nicht gern Erbe? Wir sehnen uns danach. Denen gehört es. Bleibend. Uns gehört nicht. Aber wir hätten es gerne. Und nun geschieht das Wunder. Liebe Leute, wenn Sie von heute Morgen nicht mit nach Hause nehmen, dann jetzt dieses eine. Wenn alles andere vorbeigerauscht ist, sei es drum, jetzt dieses eine, denn nun geschieht das Wunder am Kreuz. Durch Jesus Christus, das dem jüdischen Volk kommt und von sich sagt, ich bin das Licht, ich bin das wirkliche Licht dieser Welt. Der seine Arme ausstreckt, weil Gottes Liebe größer ist, als nur für ein Volk beschränkt zu sein. Er entschränkt das Heil. Er macht es schrankenlos, weil seine große Liebe will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Junge und Alte, Arme und Reiche, helle und dunkle Haarfarben, Hautfarben, solide und soliderliche Leute. Gottes Liebe erstreckt sich auf alle Menschen. Und das ist das Wunder, das am Kreuz geschieht, dass wir jeden Sonntagmorgen feiern, indem wir die Auferstehung des Herrn feiern. Gottes Liebe gilt allen Menschen und in gleicher Weise. Und nun heißt es im Römer 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist es, was ihr bitte heute Morgen mitnehmt. Wir sind durch Jesus Christus, durch seine Liebe, Kinder Gottes. Wie Israel, mit Israel gibt keine Kinder minderen Ranges bei Gott. Alles erstgeborene Söhne und Töchter, die ich hier vor mir sehe. Erbberechtigt, gesegnet vom Herrn. Wir müssen sogar ein bisschen Hebräisch lernen heute Morgen. War ja schon hier zu hören im Kadosh. Und hier heißt es, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Wenn ich mit Reisegruppen in Israel bin und wir sind dann am Meer oder auch am Swimmingpool, ich sage den Leuten immer gerne, hört mal zu, wenn in Israel die Kinder ihre Mutter rufen. Imma, 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 imma. Und das heißt Mama. Und für die Ernstfälle des Lebens. Aba, 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 aba. Und das heißt Papa. Durch Gottes Geist dürfen wir zur höchsten Majestät Papa sagen. Unser Vater. Weil wir Kinder sind. Wie Israel, mit Israel, durch den, der aus Israel gekommen ist, um Heiland der Welt zu sein. Freilich, und nun haben auch wir als das neutestamentliche Volk den Auftrag, Licht zu sein. Licht zu sein auch für Israel. Wo es vielen mit dem Glauben an Jesus Christus noch nicht so von der Hand geht, dürfen wir ihnen auch Christus vorleben. Ja, noch sehr viel mehr. Im Propheten Jesaja heißt es, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Wir haben heute Morgen das Thema Israel, Gottes Liebe und unser Auftrag. Unser Auftrag für die Welt, Licht zu sein. Unser Auftrag für Israel, Licht zu sein und Trost. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Das ist eine ganz heiße Geschichte hier. Tröstet, tröstet, ihr, darf man übersetzen, mein Volk. Also soll Israel sich selber trösten. Das geht ja schlecht. Also Trost, das sind ja andere gemeint. Tröstet ihr, mein Volk, spricht euer Gott. Es müssen aber auch wieder Leute sein, die diesen gleichen Gott haben. In dem Gott Israels glauben. Könnte es sein, das ist genau unser Auftrag an Israel? Tröstet ihr, man kann auch übersetzen, tröstet ihr mit mir, mein Volk Israel. Redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Wir sind gerufen, die wir den Gott Israels haben, aber nicht Israel sind, Israel zu segnen, Israel zu trösten. Das fängt an, dass wir uns heute Morgen mit diesem Thema beschäftigen. Wer trösten will, muss erst mal wissen, was Sache ist. Wer trösten will, wird beten. Wer trösten will, wird womöglich auch in die Brieftasche greifen und helfen, um heilen, um etwas zurechtzubringen, etwas voranzubringen. Und was das Allerkostbarste ist, wer trösten will, wird auch Zeit geben. Vielleicht auch von euch heute Nachmittag Leute, die gesagt haben, ja, Sonnenschein, wunderbar, eigentlich für Spaziergänge, aber wir fahren ins Krankenhaus, um jemand Trost zu bringen. Oder bringen heute noch einige hundert Kilometer auf der Autobahn zu, um ins Altersheim zu fahren. Jemand zu besuchen und Trost zu bringen. Auch das tröstet mein Volk. Könnte auch heißen, fahrt mal nach Israel. Nicht bloß, weil es da einen wunderbaren Urlaub gibt. Sondern, weil wir da auch einen Auftrag haben. Und ich habe die Erinnerung an viele Begegnungen. Gerade in Zeiten, wo die Reisegruppen ganz klein waren, weil alle immer Angst haben, nach Israel zu fahren. Zeiten des Terrors, Anfang der 2000er Jahre, wo man mit 6, 7 Leuten in der Reisegruppe fuhr. Und dann wird man als Touri erkannt in Israel. Und ich denke gerade an eine Begegnung auch in Eilat am Roten Meer, da im Supermarkt. Eine Frau kommt und fragt, ja, wo kommst du her? Weil man als Touri erkennbar ist. Ja, ich komme aus Deutschland. Ich bin hier mit einer kleinen Gruppe Christen. Jetzt kommt ihr nach Israel, wo niemand kommt. Und sie fiel mir um den Hals und weinte. Tröstet mit mir mein Volk Israel. Nachamu, nachamu ami. Ein Auftrag Gottes für uns. Sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu beten, zu überlegen, wo kann man finanziell helfen oder sogar eine Reise nach Israel zu machen, um Israel zu segnen. Ich komme zum Schluss. Durch Jesus Christus sind wir erstgeborene Söhne und Töchter mit einem Lichtauftrag und erbberechtigt. Wir gehören zur Familie. Wir sind mit diesem lebendigen Gott per Du. Er ist unser Vater geworden. Ja, noch sehr viel mehr, so vertrauensvoll wie ein Kind. Und der Herr Jesus sagt doch, lieben Leute, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann habt ihr das vom Reich Gottes immer noch nicht wirklich erfasst. Wie ein Kind zum Vater ruft, Abba, Abba, Abba. Das ist unser Verhältnis zu diesem lebendigen Gott, der Herr der Geschichte ist und Schöpfer der Welt. Und nun können wir festhalten, was ich ganz am Anfang so etwas in Frage gestellt hatte. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt. Jetzt setzen sie ihren Namen dort ein. Jetzt sind wir durch Jesus Christus auch erste Adresse. Jetzt gehört dieser Zuspruch und alle Segnungen, die im Ersten Testament enthalten sind, jedem von uns persönlich. Das wünsche ich für diesen Tag, für die neue Woche und für alle Zeit. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen.